Gemeinsam denken wir in der diesjährigen Adventszeit über die Hoffnung nach, die Gott den Menschen anbietet in Jesus Christus. Wir haben schon manches gelernt, studierend einige der 130 Aussagen der Heiligen Schrift im Zusammenhang der Hoffnung. Und heute wollen wir weitermachen in unserem Studium und einmal sehen, was die Bibel eigentlich sagt, welchen Stellenwert diese Hoffnung in unserem Leben haben muss. Und ich möchte dazu 9 Aussagen der Heiligen Schrift mit uns lesen und darüber nachdenken. So nach und nach wollen wir uns dann vergegenwärtigen, ja, was die Heilige Schrift dazu sagt, welchen Stellenwert diese lebendige Hoffnung in uns haben muss. Und dann müssen wir unser Leben überprüfen, ist das so in meinem Leben oder ist es nicht. Trifft es zu oder trifft es nicht? Es ist schon etliche Jahre her, dass ein sehr, lass mich mal sagen, militanter Atheist mit dem Namen Christopher Hitchens lebte. Manche von euch kennen vielleicht diesen Menschen. Dieser Christopher Hitchens, der hatte einen Scharfsinn. Es war erstaunlich zu sehen. Und dazu hat er noch das Mundwerk gehabt, ja, das, was in seinem Kopf er sich ausgedacht hat, weiterzugeben. Leider war das alles gegen Gott gerichtet. Ja. Ich kann mir vorstellen, er war ein militanter Atheist, Gottesleugner, und ich kann mir vorstellen, dass er gemerkt hat, dass er damit eigentlich sehr viel Geld verdienen kann, gegen den christlichen Glauben, besonders gegen den christlichen Glauben zu sprechen und Bücher zu schreiben. Und so wurde er ein sehr bekannter Mensch, ein sehr reicher Mensch. Nichtsdestotrotz, er war ein Alkoholiker gewesen, starker Raucher, unmoralisch gelebt. Und es hat nicht lange gedauert, was heißt, es hat nicht lange gedauert, ich weiß nicht, das war 2011, dann haben die ihn mit Krebs diagnostiziert und es hat nicht lange gedauert nach der Diagnose, dass er dann auch gestorben ist. Das war 2011. Interessanterweise hat dieser Christopher Hitchens einen Bruder gehabt. Peter Hitchens, Peter Hitchens. Könnt ihr heute noch, wenn ihr wollt, dem zuhören. Und er ist ein Christ. Er ist ein wiedergeborener Christ. Und so sind, wenn sie zusammengekommen sind, dann haben sie sich, naja, nicht gestritten, aber die haben miteinander gesprochen, ja, was ihr Leben erfüllt, was wichtig im Leben ist. Und dieser Peter Hitchens, er sagt, das letzte Mal, wo er seinen Bruder besucht hat, in dem Hospital, in dem Krankenhaus in Houston, Texas, er wusste nicht, dass es das letzte Mal sein wird, da sagte dieser Christopher Hitchens, übrigens, der Christopher Hitchens, der wusste die Bibel, der kannte die Bibel ganz genau. Er hat sogar bei einem Gespräch mit einer Pastorin, der Pastorin sagen müssen, was den christlichen Glauben ausmacht, weil sie es nicht wusste. Der hat sie fertig gemacht, das war einmalig gewesen. So, er lag also im Krankenhaus, dieser Christopher Hitchens, und Peter Hitchens war mit ihm zusammen und sie haben gemeinsam gesprochen und auch darüber, was so ihre Hoffnung eigentlich ist. Naja, ihr Lieben, was ist die Hoffnung eines Gottlosen? Ja? Und dann sagte dieser Christopher Hitchens, dass er hofft, dass er eine sanfte Landung hat. Soft Landing. Wo auch immer. Ja? Wo denn? Du hast doch keine Hoffnung. Aber er hoffte auf eine sanfte Landung. Ihr Lieben, der Schrift nach gibt es für einen gottlosen Atheisten keine sanfte Landung. Finden wir nirgends. Was wir aber finden ist zum Beispiel Hebräer 9,27, jeder Mensch muss einmal sterben und kommt danach vor das Gericht Gottes. Soll er sterben, kommen ins Gericht? Die Gläubigen eigentlich nicht, nicht? Aber für die Ungläubigen ist das geschrieben. Und dann in Hebräer 10, Vers 31 wird ganz deutlich gesagt, es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fahren. Und das ist eigentlich die Verheißung Gottes an jeden ungläubigen Menschen. Es ist schrecklich, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Und wie wertvoll wird angesichts dieser Realität, angesichts dieser Wahrheit doch das Evangelium, dass es einen Ausweg gibt aus diesem Gericht Gottes. Aber das ist die Zusage Gottes für jeden Atheisten und Gottesleugner. Nach dem Tod kommt das Gericht. Für einen wiedergeborenen Christen ist diese Angelegenheit des Gerichtes Gottes eigentlich schon erledigt. Wir kommen nicht in das Gericht, weil Jesus gekommen ist und für uns das Gericht Gottes auf sich genommen hat. Und deshalb leben wir das Leben hier auf der Erde mit einer gewaltigen Hoffnung, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben. Unsere Zukunft sieht sehr gut aus, sieht fantastisch aus, weil Gott das so gesagt hat. Und diese wunderbare Hoffnung, ihr Lieben, erhält unser Leben als Menschen Gottes schon in der Zeitlichkeit. Und in welcher Weise? Das wollen wir gemeinsam heute ansehen, wenn wir darüber nachdenken, was die Bibel gerade in Bezug dazu sagt. Was ist der Stellenwert der Hoffnung in unserem Leben? Erstens, als Heilige sind wir von Gott berufen zu dieser Hoffnung. Epheser 4, Vers 4. Epheser 4, Vers 4. Ich lese uns den Vers. Ihr könnt gerne eure Bibeln aufschlagen und mitlesen. Es wird gesagt, da ist ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid in einer Hoffnung eurer Berufung. So, was sagt das Wort Gottes hier? Was sagt, verdeutlicht Gott uns seinen Menschen? Er sagt, es gibt nur eine Gemeinde des Herrn Jesus. Und diese eine Gemeinde, der Leib des Herrn, hat auch nur eine Hoffnung, eine gemeinsame Hoffnung. Und ihr denkt, naja, warum betont er das so? Warum betont das Wort Gottes so? Naja, ihr Lieben, ihr habt auch solche Menschen kennengelernt, die meinen, dass es verschiedene Himmel gibt. Ein Himmel für die Mennoniten, ein Himmel für die Baptisten, ein Himmel für die Presbyterianer und wer weiß nicht noch für jemanden. Das Wort Gottes legt einen großen Wert, ja, es uns als Christen zu verdeutlichen. Es gibt nur einen Herrn Jesus Christus, der rettet. Und es gibt nur eine Hoffnung, die wir dann auch haben, wenn wir in Jesus sind, wenn wir gerettet sind. Es gibt nur eine Gemeinde, es gibt nur einen Leib, es gibt nur einen Himmel. Und deshalb haben wir als Christen dieselbe Hoffnung. Da ist kein Raum zum Stolz. Ja, oder Abgrenzung von anderen wiedergeborenen Christen. Ich habe von zwei Männern gelesen, die auf einem Tandemfahrrad, wisst ihr, was ein Tandemfahrrad ist? Ja, das sind zwei, die fahren. Ja? Also ein Fahrrad, einer sitzt vorne, der andere hinten und also zwei, die auf einem Fahrrad fahren. Und die sind einen Berg hochgefahren. Als sie auf der Spitze des Berges dann angelangt sind, waren beide ziemlich erschöpft. Und der Erste, der vorne radelte, sagte mit einem erleichternden Seufzen, er sagte, Mensch, war das schwierig, hier hoch zu radeln. Und der Zweite sagt, ja, das war schwierig. Und wenn ich nicht die ganze Zeit auf die Bremse gedrückt hätte, dann wären wir rückwärts gefahren. Und so ist es leider mit manchen Christen, ja, die sind eher ein Bremsklotz als eine Hilfe. Anstatt zu sehen, dass man eine Hoffnung hat und eine Bestimmung als Mensch Gottes und zu verstehen, dass man einen Auftrag hat, Gott zu verherrlichen und Menschen mit dem Evangelium zu erreichen, bremsen sie, weil man, naja, vielleicht kein Plattdeutsch spricht oder weil man zu lange Haare hat. Oder weil manche Schmuck tragen. Es gibt ja verschiedene Dinge, warum Menschen einander ausgrenzen, auch in der Gemeinde. So, wir als Christen, der Heiligen Schrift nach, haben eine gemeinsame Hoffnung. Und wir müssen uns immer wieder daran erinnern. Ihr Lieben, und wenn die junge Generation manche Dinge anders macht, wie wir es gewohnt sind, dann wollen wir sehr sorgsam sein mit unserer Kritik. Auch ich muss sehr aufpassen. Da muss ich dazu sagen. Am Ende wird es der Herr auseinanderhalten, nicht wir. Ihr Lieben, eine Hoffnung, zu der wir berufen sind, machen wir uns das bewusst. Zweitens, als Heilige soll uns in dieser Hoffnung oder sollen wir uns in dieser Hoffnung rühmen. Und rühmen meint, wir sollen uns darin freuen. Römer 5, Vers 2. Römer 5, Vers 2 und Römer 12, Vers 12. Zuerst Römer 5, Vers 2. Durch den wir im Glauben auch Zugang erlangt haben zu der Gnade, in der wir stehen, und wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Wir rühmen uns der Hoffnung auf die Herrlichkeit Gottes. Römer 12, Vers 12. Und das ist ein Befehl Gottes, ist nicht ein guter Vorschlag, sondern ein Befehl Gottes. Es wird gesagt, seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. So die Herausforderung, seid fröhlich in der Hoffnung, ist da. Das können wir gar nicht verneinen. Und sie ist da, weil anscheinend diese Freude in uns nicht automatisch kommt. So, wir als Christen müssen uns immer wieder bewusst machen, dass wir als Menschen, die wiedergeboren sind, es eigentlich sehr, sehr gut haben, lebend in dieser Zeitlichkeit. Ja? Die Zukunft für uns ist sicher. Wir sind bevorzugte Menschen, weil schon in der Zeitlichkeit wir wissen, wer Gott wirklich ist, wer wir sind, weil wir wissen, warum wir hier leben und wohin wir unterwegs sind. So, wir haben allen Grund, tatsächlich fröhlich zu sein, besonders auch in der Adventszeit. So, Adventszeit ist für uns als Menschen Gottes doch etwas Besonderes. Es hat eine sehr tiefe persönliche Bedeutung für uns. Der Theologe Johann Bengel, interessanter Name, Bengel. Ja? Er schreibt Folgendes über die Freude. Er sagt, wahre Freude ist nicht nur eine Gemütsbewegung und ein Vorteil, sondern auch eine christliche Pflicht. So, wir sind verpflichtet, uns zu freuen, so ungefähr. Ich weiß, manchmal ist das nicht möglich, oft ist das nicht möglich, aber die Herausforderung des Wortes Gottes ist da. Das können wir nicht verneinen. Er schreibt weiter, es ist die höchste Gefälligkeit gegenüber Gott. Er möchte, dass wir uns freuen und unser geistliches Leben freudig verbringen. Und wie gesagt, es ist nicht immer möglich. Ich bin auch kein sehr freudiger Mensch. Da sind manche Dinge, die sich in meinem Leben einschleichen, die mir Probleme machen, dies und jenes. Aber wie gesagt, die Herausforderung des Wortes Gottes an uns zum Frohsein ist da. Seid fröhlich in dieser Hoffnung, die Gott euch gibt. Und ich denke, wir müssen das lernen. Ich muss das mit Sicherheit noch lernen. Froh zu sein, wissend, dass die Zukunft wunderbar ist für mich, aber auch, dass in der Gegenwart Gott bei mir ist und die Kraft gibt, in all den Angelegenheiten meines Lebens, in all den Problemen, die ich so erlebe. Drittens, als Heilige sollen wir an dieser Hoffnung im Tod festhalten. Sprüche 14, 32. Sprüche 14, 32 wird gesagt, der Gottlose wird durch seine Bosheit gestürzt, der Gerechte aber ist auch im Tod getrost. Und das ist eigentlich mit eins der zentralen Themen des Alten Testaments. Die Hoffnung der Gerechten im Tod. Schaut mal, was Hiob seinerzeit geschrieben hat und in welcher Hoffnung er lebte, was seine Hoffnung war. Hebräer 19, entschuldigt, Hiob 19, nicht Hebräer, Hiob 19, 25, 26. Wir kennen alle diese Aussage des Hiob. Er sagt, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Stellt euch vor, hier lebend in der Zeit des Alten Testaments, er weiß, dass sein Erlöser lebt. Und zuletzt wird er sich über den Staub erheben. Und nachdem diese meine Hülle zerbrochen ist, also er spricht von seinem physischen Leib, vom Sterben, dann werde ich aus meinem Fleisch, er spricht von dem Ewigkeitsleib, Gott schauen. So, wenn Hiob das schon wusste, was seine Zukunft sein wird, dass er in seinem Ewigkeitsleib Gott schauen wird, wie viel mehr müssen wir das, lebend im Neuen Testament? Unsere bleibende und lebendige Hoffnung ist, dass wir in einem neuen Leib die Ewigkeit erleben werden und an der Seite unseres Herrn Jesus Christus auch diese Ewigkeit dann verbringen. Jemand sagte, und das stimmt, jemand sagte, Atheismus ist der Tod der Hoffnung. Es ist der Selbstmord der Seele. Vielleicht habt ihr das mitbekommen, das war, ich denke, vor 2 Wochen in den Nachrichten gewesen, da hat die atheistische Vereinigung Kilonas sich dafür eingesetzt, dass in dem City Park, da ist doch das Krippenspiel aufgebaut, und da hat jemand ein Schild dazu gefügt, auf dem stand, Keep Christ in Christmas. Ja? Und die atheistische Vereinigung Kelowna hat sich dafür eingesetzt, dass dieses Schild dann entfernt wird. Sie meinen, es ist politisch, ja, weil die christliche Interpretation nur eine Interpretation dieses Festes propagiert. Mag sein, dass sie nicht im Unrecht sind, aber bedenken wir, warum sie das tun. Atheisten oder Atheismus ist der Selbstmord der Seele. Atheisten haben keine Hoffnung. Und die wollen auch nicht unbedingt, dass jemand mehr als sie dann haben, also Jesus Christus, vertrauen und dann doch Hoffnung auf die Zukunft haben. Das widerstrebt ihnen. Als ich darüber nachgedacht habe, was sie da gemacht haben, habe ich gedacht, vielleicht ist das gar nicht so schlecht, dass sie so einen Aufwind gemacht haben mit diesem Schild, sodass das Ganze in die Nachrichten gekommen ist und Menschen darüber gelesen haben. Vielleicht kommt der eine oder der andere doch einmal zum Nachdenken. Was bedeutet denn Weihnachten wirklich? Was bedeutet Advent wirklich? Und das ist mein Gebet. Ja? Das ist mein Gebet, dass besonders in dieser Zeit Menschen sind ja beschäftigt mit allem Möglichen, mit Geschenke kaufen. Seid ihr letztens in der Stadt gewesen? Seid ihr da mal durchgefahren? Was da für ein Chaos ist? Bleibt zu Hause. Es ist der reinste Wahnsinn. Die Menschen sind beschäftigt damit, Geschenke zu kaufen. Nicht, dass das schlecht ist. Aber wenn das Wichtigste dabei leidet, was bedeuten dann die Geschenke wirklich? Ja, versteht ihr? So, vielleicht war das gut, dass sie diesen Aufwind gemacht haben, dass das in die Nachrichten kam, Menschen es gelesen haben und hoffentlich zum Nachdenken gekommen sind. Was bedeutet eigentlich Weihnachten? Was bedeutet Advent? Nächste Aussage der Bibel fordert uns heraus, dass die Wiedergeborenen in der Hoffnung überfließen. Das ist auch interessant. Römer 15, Vers 13. Schaut einmal. Der Gott der Hoffnung, so unser Gott ist ein Gott der Hoffnung. Aber erfülle euch mit aller Freude und mit Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. So, was bedeutet es, dass wir in dieser Hoffnung überströmend sein sollen? Es bedeutet, dass diese lebendige Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, unser Leben prägen muss von morgens früh bis abends spät. Und das ist genau wie mit so einer Sprudelflasche, ja, wenn man die schüttelt, dann sprudelt das über. Und in einer gewissen Weise ist das ein sehr, sehr gutes Bild eines Menschengottes, der erfüllt ist mit dieser Hoffnung, dass er darüber spricht, dass er darüber nachdenkt, dass er darüber singt und anderen dann auch mitteilt. Jesus selbst sagte in Lukas 6, 45, denn was das Herz voll ist, das geht der Mund über. Ja? Ich hoffe, dass unser Herz voll ist mit dieser Hoffnung, auf die uns das Wort Gottes hinweist, sodass wir davon reden, dass wir davon schwärmen, dass es überfließt. Weiter wird uns gesagt in dem Wort Gottes, dass echte Heilige diese Hoffnung erwarten. Das ist auch interessant. Titus 2, Vers 13. Titus 2, Vers 13, schaut einmal, es wird gesagt, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. So, die Schrift versichert uns auf der einen Seite, dass diese Hoffnung schon in uns ist, wenn wir unser Leben Jesus Christus anvertraut haben und der Heilige Geist uns transformiert, regeneriert hat, dann ist diese lebendige Hoffnung schon in uns. Aber auf der anderen Seite warten wir auch auf die Vollendung dieser Hoffnung bei der Wiederkunft des Herrn Jesus. Und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht in einem Bild gesagt, im Moment ist das in uns wie so ein, lass mich mal sagen, eine Glühbirne, die 12 Volt hat. Ja, das leuchtet und es ist schön, wunderbar. Wenn aber der Herr Jesus Christus kommt, dann wird diese Hoffnung in uns wie so ein Flutlicht sein. Kennt ihr diese Flutlichter in den Sportplätzen, auf den Sportplätzen? Ja, das ist so hell, das ist fantastisch. Und das ist der Hinweis, die Hoffnung ist schon in uns, aber wir warten auf die Vollendung dieser lebendigen Hoffnung bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Und das spricht davon, dass wir in einer bestimmten Erwartungshaltung leben sollen. Ist schon schön, ja, mit dieser 12-Volt-Birne rumzulaufen in uns, lass mich mal das gebrauchen, dass wir diese Hoffnung in uns haben, aber wie schön wird es sein, wenn Jesus kommt. Ja? Und das hat der Anatol sehr schön gesagt und das wurde auch gesungen. Schaut einmal, die Erwartungshaltung des Volkes Israel beim ersten Kommen des Herrn Jesus, war nicht die sein sollte. Ja? Wenige waren bereit, den Messias anzunehmen. Viele Juden haben auf den Messias gewartet, einen Messias nach ihrer eigenen Vorstellung. Sie haben sich das überlegt, oh, so stellen wir uns das vor, ja, wie er sein soll. Und als Jesus gekommen ist, haben sie gedacht, oh, der entspricht meiner Vorstellung nicht, also kann es nicht sein. Und sie haben das erste Kommen des Herrn Jesus verschlafen, verpasst. Und in der Gemeinde ist es ähnlich. Die Erwartungshaltung für die Wiederkunft des Herrn Jesus ist nicht sehr ausgeprägt heute. So, wenn wir von der Wiederkunft des Herrn heute sprechen, dann schauen uns die anderen manchmal sehr fast mitleidig an. Ja, und mit so einem Lächeln. Oh. Ja, der schon wieder. Unsere Großväter haben schon davon gepredigt und gesprochen und Jesus ist immer noch nicht hier. So, die Erwartungshaltung in der Gemeinde für das Kommen des Herrn Jesu ist nicht, oft nicht, wie sie sein sollte. Aber überprüft euer eigenes Leben. Ja, was erwartet ihr? Worauf hofft ihr? Lebt ihr in dieser Erwartungshaltung? Und ich kann mir vorstellen, dass als Jesus damals gekommen ist, in Israel die Menschen genauso gedacht haben, oh ja, unsere Väter haben davon gesprochen, aber was kann aus Nazareth denn wirklich Gutes kommen? Ja? Und die meisten Juden, wie gesagt, haben den Messias verpasst und mussten in das Gericht. Und das darf mit uns nicht passieren. Sechstens, Heilige schämen sich der Hoffnung, dieser Hoffnung nicht. Und ja, ich lese einmal den Vers Ich habe nur einen genommen, ich könnte viele nehmen, aber ich habe den Vers aus Psalm 119, 116 genommen. Psalm 119, Vers 116. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe. Erhalte mich durch dein Wort, dass ich lebe. Und lass mich nicht zu Schanden werden über meine Hoffnung. Bei manchen Christen hat man den Eindruck, dass sie sich jedes Mal entschuldigen müssen, dass sie Christ sind. Oh, bitte entschuldige. Ja. Und sie sind so schüchtern und so weiter und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir dann die Atheisten oder die Ungläubigen, die uns sagen, ja, ja, ihr Christen, ja, ihr habt eine Macke, ja, irgendwas stimmt das mit euch nicht. Glaube an Gott, was ist denn mit euch los? Das ist, wie sagen die, Pie in the Sky, ja, die Torte im Himmel für euch, die ihr euch selber zurechtbastelt. Das ist nichts, das ist ein Fantasiegebäude, das ist nichts Reales. Ihr Lieben, was interessiert uns, was die Weltmenschen denken? Wirklich. Was interessiert uns, was die Weltmenschen von uns denken? Und von der Hoffnung, die in uns ist. Der Weltmensch denkt ja auch, dass alles, die Schöpfung, alles, auch das Leben, sich irgendwie von alleine organisiert hat. Der Weltmensch heute denkt, dass es keinen Unterschied gibt zwischen Mann und Frau, dass Männer sogar schwanger werden können. Stellt euch mal vor, was ein Quatsch. Was interessiert uns, was die Weltmenschen denken? Spielt doch keine Rolle, ob die Doktoren sind oder Professoren oder was immer. Die Heilige Schrift sagt uns, dass ein Mensch, der verneint, dass es einen Gott nicht gibt, ist ein was? Ist ein Narr. Und das ist genau zutreffend für alle Menschen, die können drei Professortitel haben. Wenn die Gott verneinen und mit Gott, ja, mit Gott nichts zu tun haben wollen, es sind Narren. Wir brauchen auf sie nicht zu hören. Wenn wir Gott als unseren Vater kennen durch Jesus Christus, dann wissen wir, dass sein Wort und seine Verheißung Bestand hat. Wir vertrauen unserem himmlischen Vater und schämen uns auf gar keinen Fall der Hoffnung, die in uns ist. Siebtens, die Heiligen sollen diese Hoffnung festhalten. Hebräer 3, Vers 6. Hebräer 3, Vers 6, wir lesen Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir. So, die Rede ist von der Gemeinde des Herrn Jesus. Wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Ja, es gilt also, an dieser Hoffnung festzuhalten. Ja, und der Hinweis ist, so wie ich das sehe, dass man loslassen kann und sich treiben lassen kann, auch als Christ, und plötzlich keine festen Wertvorstellungen hat, ja, keine Werte mehr hat, auch als Christ. Die neue Genfer Übersetzung sagt es folgendermaßen, ich möchte das einmal lesen, denselben Vers, Hebräer 3, Vers 6, die neue Genfer Übersetzung sagt, Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als der Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir, vorausgesetzt, wir halten voll Zuversicht an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Da ist es. Es ist eine Hoffnung, die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Und dieses Wörtchen Stolz ist ein sehr interessantes, es ist ein Wort, was von, man kann sagen, es ist der geistliche Stolz, ja, es ist ein Wort, das auch mit Prahlen, man prahlt über was, man spricht davon, man ist froh darüber und man teilt es mit, ja, das ist der Stolz, von dem hier die Rede ist. Es ist ein guter Stolz. Normalerweise sagt man, Stolz ist eine furchtbare Sünde, aber in diesem Zusammenhang ist es ein wunderbarer. Warum ist es ein etwas, was uns mit Stolz erfüllt? Weil wir ganz genau wissen, das ist die Realität. Gott selbst spricht sich dafür aus und er gibt uns diese wunderbare Hoffnung in und durch Jesus Christus. Aber, und das ist auch etwas ganz Wichtiges. Schaut einmal, wenn uns die Freude fehlt in unserem Leben als Christen, dann hängt das wahrscheinlich damit zusammen, dass wir an dieser Hoffnung, die uns gegeben ist, nicht festhalten, dass wir uns an anderen Dingen orientieren. Und das ist nicht gut. Und noch ein Hinweis ist der, wenn hier vom Stolz gesprochen wird. Ihr Lieben, lasst die Ungläubigen auf euch zugehen und euch belächeln und vom Pie in the Sky reden. Ja? Ihr könnt ja zurückantworten und sagen, ich habe wenigstens ein Pie in the Sky. Und das ist, für mich ist das eine Realität. Ich freue mich darauf. Die Torte im Himmel, die Ewigkeit, das ist etwas Gewaltiges. Ich warte drauf. Was ist deine Hoffnung? Ja, und dann lass die mal antworten und sagen, I hope for a soft landing. Ich hoffe, dass ich einmal sanft landen werde. Ja, wo denn? Wo denn? So, wir dürfen diese Freude an der Hoffnung nicht verlieren, aber auch diesen geistlichen Stolz, ja, diese wunderbare Gewissheit, in der wir leben dürfen. Diese Hoffnung ist nicht etwas, ein Hirngespinst, das wir uns zurechtbasteln oder jemand für uns zurechtgebastelt hat. Es ist eine Realität, auf die Gott uns selbst hinweist. Achtens, die Heiligen sollen sich nicht von der Hoffnung wegrücken lassen. Ihr Lieben, ich muss jetzt zur Landung ansetzen. Ich habe Kolosser 1, 21, 23 hier aufgeschrieben, ja, dass wir uns von der Hoffnung nicht wegrücken lassen sollen. Ich lese das, die Stelle noch einmal und dann werde ich zum Schluss kommen. Auch euch, die ihr einst entfremdet und feindlich gesinnt wart in bösen Werken, hat er jetzt versöhnt. Ja, er spricht von einem Menschen, von einem Christen, der abseits von Gott gewesen ist, aber nun versöhnt worden ist mit Gott dem Vater durch Jesus Christus, in dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unverklagbar darzustellen vor seinem Angesicht. So, keine Angst vor dem Gericht Gottes. Wir sind heilig, tadellos, unverklagbar, weil wir in Jesus Christus sind, nicht weil wir so wunderbar sind. Wenn ihr nämlich im Glauben gegründet und fest bleibt und euch nicht abbringen lasst von der Hoffnung des Evangeliums, das ihr gehört habt. Ja? Satan setzt alles dran, um uns diese Hoffnung zu rauben, um uns wegzuziehen von dieser Hoffnung. Und er gebraucht alles Mögliche, ja? Damit wir uns ja nicht mit dieser Hoffnung beschäftigen. In unseren Bibelstunden, in unseren Predigten, in unserer stillen Zeit, in unserem Bibelstudium. Okay, ich schließe mit einer Illustration, weil die Zeit vorangerückt ist. Die wunderbar das illustriert, was es bedeutet, für uns als Menschen Gottes in dieser Hoffnung zu leben. Ich habe von einer kleinen Stadt namens Flagstaff in Maine, Vereinigten Staaten, gelesen. Und diese Stadt sollte als Teil eines großen Sees überflutet werden, weil dort ein Wasserdamm gebaut werden sollte, um Strom dann zu erzeugen. Und in den Monaten vor der Überschwemmung wurden sämtliche Sanierungs- und Reparaturarbeiten im ganzen Ort eingestellt. Ja, nichts wurde repariert, die Straßen wurden nicht gefegt, der Rasen wurde nicht gemäht. Und in einigen Tagen, in einigen Wochen war die Stadt verwahrlost und elend. Warum? Evolution funktioniert nicht. Ja? Aber da ist auch ein anderes Prinzip, was wir erkennen an dem, was mit dieser Stadt passiert ist. Jemand sagte, da wo keine Hoffnung ist für die Zukunft, gibt es auch keine Kraft für die Gegenwart. Stimmt's? Wenn man keine Hoffnung hat auf die Zukunft, dann hat man auch keine Kraft für die Gegenwart. Warum soll ich mich denn anstrengen? Ja, warum soll ich denn für Jesus Christus mich einsetzen lassen? Warum soll ich mich auslachen lassen? Und. Ja, die Heilige Schrift sagt, wir haben eine wunderbare Hoffnung vor uns. Ja? Und die Heilige Schrift sagt uns auch, wie wir dementsprechend leben sollen. So, woher haben wir als Nachfolger Jesu die Kraft, richtig zu leben und zu wirken für Jesus Christus? In all dem Chaos, den wir jetzt haben, ja? hier in Kanada, darüber hinaus in der ganzen Welt. Woher haben wir die Kraft, nicht den Mut zu verlieren, sondern weiterzumachen, für Jesus einzustehen und so zu leben, wie Gott es möchte? Diese Kraft liegt in der Hoffnung, ihr Lieben, die uns gegeben ist von unserem himmlischen Vater. Es ist eine tragende, eine befähigende Hoffnung in der Gegenwart und es ist eine selig machende Hoffnung, die uns froh stimmt, auch angesichts dessen, was wir in dieser Welt erleben. Und ihr Lieben, das ist, worauf das Wort uns immer wieder hinweist und das möchte ich auch heute betonen an diesem vierten Advent. Unser Herr Jesus Christus ist am Kommen. Er kommt. Und wir beten: Maranatha, komme bald, Herr Jesus. Amen.